Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, das ist vorerst die letzte Episode aus Bangkok, könnte ich jetzt sagen, wäre aber gelogen, denn ich bin bereits weitergezogen. Ich bin vor wenigen Minuten, muss man fast sagen, von Bangkok nach Malaysia geflogen und habe jetzt irgendwie gerade Lust, hier den Podcast direkt noch aufzunehmen. Man muss sagen, mittlerweile ist es einfach sehr, sehr angenehm, hier zu reisen in Asien. Habe ich schon öfter gesagt, weiß ich, aber ja, es ist einfach, ich komme zum Flughafen relativ simpel, relativ schnell und natürlich mit dem Ride-Hailing jetzt in dem Fall einmal Bolt in Bangkok benutzt. Bolt kommt ja aus Estland, soweit ich weiß, ne? Aber ist in Asien nicht so vertreten, aber in Thailand ja, teilweise. Und dann hier Grab klassisch in Malaysia. Ja, und auch die Flughäfen, die haben ihre Hausaufgaben gemacht, mittlerweile viel automatisch, also nicht nur das Gepäck, sondern man wird auch selbst automatisch sozusagen da lanciert und das ist einfach angenehm, auch für so eine Kurzstrecke mit viel Gepäck, das ich doch habe, um zum Beispiel hier diesen Podcast aufzunehmen. Ja, ich muss ja schon immer ein bisschen was mitnehmen, wenn ich jetzt hier nicht ausgestattet bin wie, keine Ahnung, Joe Rogan, aber ja, ist schon... auf jeden Fall, möchte ich heute nochmal abschließend trotzdem über Thailand sprechen. Warum? Weil Thailand natürlich ein Land ist, was unglaublich interessant ist, auch in Bezug auf China. Die Thais sind ja auch sehr, sehr stolz, dass sie nie kolonialisiert wurden, also nicht nur von China nicht, sondern auch von anderen Ländern nicht. Was ja offiziell schon stimmt, aber wenn man sieht, was für ein starker Einfluss dort von den Briten, von Japanern war, von US-Amerikanern, naja, dann muss man natürlich alles so ein bisschen relativieren. Aber auch heute noch ein großer Einfluss von China, heute eher wirtschaftlich, früher auch wirtschaftlich, aber natürlich auch stärker noch demografisch und akademisch. Und also mal ganz kurz so Gegenwart, was nämlich so war. Ich bin ja einmal normal im Jahr wirklich für eine längere Zeit in Bangkok, also jetzt wieder so 2 Monate. Und beobachte natürlich die chinesischen Marken. Und 2 Sachen fallen so ein bisschen auf, jetzt in den letzten Jahren. Also zum einen E-Autos. Dort ist vor allem BYD sehr präsent auf der Straße. Und ich sage es ganz klar, das sind jetzt anekdotische Evidenzen. Das ist einfach meine Beobachtung. Wir sehen schon auch noch andere gehobene Autos. Vor allem auch, muss ich sagen, uns ist aufgefallen, Porsche. Sehr, sehr stark. Ich weiß, die Zahlen sind nicht so überragend, was sie gerade liefern. Aber die sind in Bangkok. In Bangkok ist Geld da, ja, vertreten. Wenn ich aber rein in den E-Auto-Bereich gehe, dann muss ich sagen, sind die Chinesen dort im Prinzip komplett dominant. Ich sehe ein paar Teslas. Ich würde mal sagen, vielleicht gefühlt sind so 20% der E-Autos aus dem Westen und das sind eigentlich nur Teslas. 80% chinesisch kommt hin. BYD hat wahrscheinlich locker 50%. Wir sehen ein paar Marken, die man nicht so kennt, auch in China nicht, so kleinere Marken wie so Chery oder so. Oder, ja gut, Geely fährt ein bisschen rum. Auch mal so absolute No-Names, die dann vielleicht auch nur irgendwie Grab oder Bolt zum Beispiel, ganz kleine Autos irgendwie ausstatten. Und XPeng sieht man jetzt auch. XPeng kommt. Wie stark, muss man sehen. Also ich habe nicht nur Filialen gesehen, sondern auch mittlerweile einige auf der Straße. Und die fallen auch auf, weil sie relativ doch groß sind, ja. So, das Zweite, was ich beobachte, sind natürlich die Marken. Und auch dort sehen wir ganz klar, dass gerade auch im Konsumbereich China sich dort mit einigen etabliert hat. Das sind Popmart, das sind Miniso, bei die habe ich ja letzte Woche gesprochen. Aber das sollte man sehr nicht überwerten. Auch Teemarken sehen wir, aber ich glaube, die werden es auch nicht einfach haben. Monsieur Chachi sind zu nennen, einmal ein bisschen mehr Premium, einmal ein bisschen mehr Budget. Weil da hast du in einer Stadt wie Bangkok natürlich schon, glaube ich, viel. Ich glaube, dass dort Thailand schwierig wird. Aber trotzdem kann man eben sehen, dass die Chinesen dort auch viel ausprobieren. Das ist ja der Unterschied. Ja, Malaysia, Thailand, jedes Land ein bisschen anders. Hat andere, sozusagen auch ja, gesellschaftliche Vor- und Nachteile. Ja, hier zum Beispiel in Malaysia logischerweise mehr Chinesen. Also die kulturell aufgrund ihrer Ethnie da anders handeln und konsumieren. Thailand ist in erster Linie Thais, dafür mehr Touristen zum Beispiel auch wieder. Und da kann man eben einfach auch sehen, wie sich dann versucht wird zu positionieren. Zum Beispiel hier in Malaysia fahren ganz wenig chinesische E-Autos rum, weil die haben ihre eigenen Marken, die Thais nicht. Ja. Also immer so ein bisschen hin und her. Und ja, das ist ganz klar, dass Südostasien für China ein ganz wichtiger Markt ist. So, aber warum ist Thailand so ein besonderes Land? Denn Thailand war niemals sozusagen ohne China. Ja, also das waren früher natürlich keine Produkte, Marken. Und China war auch nie ohne Thailand. Die beiden haben schon eine interessante Abhängigkeit. Wenn wir an Thailand denken, dann haben wir irgendwie ja Monarchie, Militär, Tourismus und so weiter. Aber was unterschätzt wird, ist die chinesische Diaspora. Ich habe das gerade auch ein bisschen aufgearbeitet für mein Buch. Muss leider sagen, ich kann da nicht so viel in das Buch bringen, weil das ist ein Thema. Ich sag mal, ich kann mich dafür sehr begeistern, aber da verliere ich schnell den Fokus. Und wenn ich sage, das ist das Buch, was ihr lesen müsst für China, dann kann ich da kein Kapitel über Thailand schreiben, ne? Ist klar. Aber ich werde versuchen, immer wieder so ein bisschen einfließen zu lassen. Und Hintergrund ist, ich habe letztes Jahr ein Buch gelesen, das heißt The Crown and the Capitalist von Vasana Vangsurawat. Klingt thailändisch. Und das ist super interessant. Wer sich dafür interessiert, wie sich hier in Thailand das so entwickelt hat mit China, wahnsinnig gutes Buch. Aber ich fasse jetzt für euch so ein bisschen zusammen. Da müsst ihr das nicht extra kaufen, lesen. Schon noch ein bisschen länger. Also im Prinzip ist es so, China stellt, so zumindest die Grundtheorie dieses Buches, das Fundament des früheren Siams dar, also Thailand. Denn die indischen Chinesen dominierten eigentlich schon immer den Binnenhandel, die Exporte, die Steuerpacht und Siam profitierte davon massiv, ohne eben selbst kolonisiert zu werden. Ich habe, glaube ich, am Anfang gesagt kolonialisiert. Ich glaube, kolonisiert ist richtig. Und Thailand selbst wurde eben nicht trotz, sondern mit chinesischem Kapital so groß. Auch wenn das einige vielleicht dementieren würden. Denn ja, die Chinesen haben ja schon immer eben ihre Händler, ihr Netzwerk und auch ihr Kapital vorbeigebracht. Und wollten auch Kontrolle haben über Reis, Holz, Zucker, Zinn und allgemein den Handel. Ja? Also China war so ein bisschen so ein Vermittlerstaat. Dann schwenkte das allerdings im 19. Jahrhundert alles so ein bisschen um. Denn Thailand hat, damals hieß es erstmal immer noch Siam, Thailand hat es beobachtet, was dort in China passiert. Zum einen Opiumkriege, das war ein Lehrstück für Thailand, dass sie gesagt haben, okay, so eine Demütigung wollen wir nicht erfahren. Ja. Souveränität wollen wir behalten, ganz wichtig. Also sie haben das auch so ein bisschen, also gerade die siamesische Elite hat daraus ihre Schlussfolgerung getroffen. Auf der anderen Seite wuchs auch allgemein der Misstrauen gegenüber der chinesischen Einflussnahme. Warum genau, ist sehr tiefgründig, aber sagen wir es mal so, daran hat letztendlich auch die Entwicklung dann mit Japan natürlich zu tun. Denn zunächst war es einfach mal so, dass die Chinesen hier noch recht eigenständig gelebt haben. Also in den Schulen auch wurde Chinesisch unterrichtet hier in Thailand. Die Identität war letztendlich chinesisch. Es war so ein Nationalismus schon spürbar. Und für Bangkok wurde das dann so ein bisschen zum Problem. Denn es war eben nicht klar, wem ist man denn loyal gegenüber, ja? Und natürlich hat China diese Diaspora auch politisch genutzt. Und was man dann gemacht hat in Thailand, ist, dass man dieses ganze System, zum Beispiel das Bildungssystem, nationalisiert hat. Und dass man eben versucht hat, die zu assimilieren, anstatt hier sozusagen einen Multikulturalismus zu schaffen. Und dann kam das rein, was ich gerade gesagt habe. Im Zuge des Zweiten Weltkriegs hat Thailand dann auch nochmal mehr Druck bekommen von Japan. Und dann war es für die Chinesen hier keine besonders gute Zeit. Die mussten dann aber auch relativ schnell sagen, okay, wir wählen jetzt eine Staatsbürgerschaft. Ja, viele haben dann die Thai-Staatsbürgerschaft gewählt. Und das ist ganz interessant, sie mussten auch ihren Namen ändern. Wenn ich hier in Malaysia bin, erkenne ich einen Chinesen im Zweifelsfall an seinem Namen, weil die immer noch ihre chinesischen Namen haben. Und der Malaye, also der, ich sag mal, zum Beispiel muslimische oder indische Malaye, der hat dann seinen anderen Namen. Aber in Thailand haben die geändert und haben im Prinzip sich wirklich dann politisch loyaler verhalten müssen. Das Interessante natürlich aber ist, dass Thailand auf der einen Seite weiterhin chinesisches Kapital gebraucht hat, aber die chinesische Politik gerade unter Einflussnahme von China, und das ist ein großer Unterschied zu heute, gefürchtet hat. Heute hat China hier auf die chinesische Diaspora oder auf die chinesischstämmigen Menschen generell keinen großen Einfluss. In China ja, aber nicht hier. Das war damals eben anders. Davor hatte man Angst. Ja. Thailand hat sich mit Japan zu der Zeit verbündet, und Japan und China, die konnten damals noch schlechter als heute. Und das heißt aber auch, die chinesische Diaspora zum Beispiel, die hier war, die hat teilweise China dabei geholfen, den Krieg gegen Japan zu finanzieren. Und da könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist. Ja, das ging natürlich nicht so gut. Ja, Folge waren dann Repression, Enteignung, Vertreibung und so weiter. Also es war nicht nur damit getan, dass man gesagt hat, ja, ihr müsst euch jetzt entscheiden, seid ihr Thais oder seid ihr Chinesen. Naja, es ging schon ein bisschen weiter. Am Ende stand dann der Zweite Weltkrieg. Ich glaube, viele haben gar nicht so auf dem Schirm, was genau so in Asien passiert ist. Ich lange Zeit auch nicht, habe mich jetzt ein bisschen mehr damit beschäftigt. Aber klar ist dann im Prinzip, ja, die USA hat Japan danach ersetzt in Thailand, um es mal kurz zu machen. Die Monarchie ist zurückgekehrt und der Antikommunismus hat dominiert. Chinesen, also die ethnischen Chinesen, die waren dann alle Thais, waren weiter wirtschaftlich wichtig, waren aber politisch sehr, sehr vorsichtig und einfach angepasster. Bis heute, muss man sagen, sind viele hohe Ämter mit chinesischstämmigen Leuten besetzt in Thailand und natürlich auch wirtschaftliche Position. Ist ein Phänomen, was ich auch schon öfter angesprochen habe, auch ein Grund, warum China insgesamt so stark ist, weil eben auch diese Überseechinesen, habe ich auch mit Thomas Brandt schon viel drüber gesprochen, auch Interviews gemacht, weil die eben so durchsetzungsstark sind und im Prinzip sich nicht nur anpassen, sondern sich auch überall, egal wo sie sind, wirtschaftliche Dominanz sichern. Politisch halten sie sich aber eher zurück. Ja? Also, Thailand und China sind eng verzahnt. Thailand wäre heute nicht ansatzweise das, was es ist, ohne China. Zwischenzeitlich hat China natürlich an Bedeutung verloren. Das waren im Prinzip die USA. Heute ist Thailand ein Land, was sich sehr geschickt zwischen den USA und China positioniert, weil sie beide brauchen, vor allem auch wirtschaftlich. Wir sehen auch seit den 2000ern, dass China jetzt weniger für den reinen Aufbau von Thailand so wichtig ist, wie es früher war, sondern einfach auch als Kunde. Tourismus, Investitionen, Infrastruktur, da fließt natürlich viel Geld von China rein. Und wir merken jetzt, die Reisezahlen sind ja zurückgegangen. Das tut Thailand richtig weh und es ersetzt auch keiner. Ja, das ist wie mit den ganzen Produktionen, wo man sagt, ja, dann müssen wir eben woanders produzieren. Und es ist auch nicht so, dass man jetzt einfach sagen kann, okay, wenn die Chinesen nicht mehr kommen, wenn da jetzt 30% einbricht, na, dann nehmen wir jetzt hier die Araber und die Inder mit rein. Das funktioniert so nicht, ja. Also in der Masse vielleicht noch, aber nicht mit der Kaufkraft. So, aber Thailand ist natürlich auch ein Land, was nicht auf den Kopf gefallen ist und sagt zum Beispiel, ja, ihr verkauft nicht einfach nur E-Autos, ihr sollt schon auch irgendwie hier ein bisschen was aufbauen. Und so sieht man zum Beispiel, dass dann BYD seine Anlagen auch in Thailand aufbaut und so weiter. Und das ist sicherlich so ein bisschen der Unterschied zu früher. Ja, also China kommt nicht mehr hier als Diaspora, sondern irgendwo schon als Nationalmacht mit starken Unternehmen. Aber Thailand versucht natürlich sein, ja, sozusagen eigenes Potenzial auch damit zu heben, hat aber nicht mehr so die großen politischen Möglichkeiten gegen China irgendwie zu schießen und da was zu machen. Und wir sehen auch zum Beispiel Japan umgedreht. Dieser Einfluss schwindet immer mehr. Auch die Autos werden mit der Zeit verschwinden. Viele Japaner leben noch in Bangkok. Oder ja, Bangkok ist wirklich so ein absolutes Japanernest. Das hat natürlich auch historische Gründe. Aber dieser Einfluss wird deutlich abnehmen. Und ich denke, am Ende bleiben vor allem die USA und China. USA eher Sicherheit und Militär, China eher Marktkapital und Technologie. Ja, das mal so ein kleiner Einblick historisch. Ich könnte das, wie gesagt, noch viel tiefer ausführen, aber ich bin mir nicht sicher, ob sich dafür alle so begeistern können. Bin auch gerade beim Buch, offen gesagt, so ein bisschen überlegen, was tue ich vielleicht hinten dran in irgendwie ein Sonderkapitel nochmal so Themen rein? Was haue ich vielleicht irgendwo extra nochmal als Verlinkung quasi? Ja, ich kann ja irgendwo sagen, okay, hier ist ein QR-Code, kriegt ihr noch einen kostenlosen Essay von mir. Also überlege ich gerade wirklich noch, wie ich das mache, weil irgendwie habe ich so viele Sachen, es ist gar nicht so einfach, das alles zu kategorisieren. Und es ist ja eigentlich immer so, bei jedem Podcast, wenn man sich das nochmal anhört oder bei einem Video, immer, das jetzt nur noch reinnehmen wollen, manches hat man einfach vergessen. Ich skripte ja auch relativ rudimentär. Oder man denkt auch im Nachhinein, manchmal kriegt man ja auch irgendwie Informationen nachträglich oder hat irgendwie noch was gefunden. Und ich habe einfach mir so viel Wissen angehäuft, auch in meinen ganzen Datenbanken hier. Und da muss man jetzt schon sehr, sehr selektiv sein, weil man natürlich auch die Sachen schlank halten will. So wie auch diesen Podcast heute. Deswegen höre ich jetzt auch auf. Wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Xia Hui Zhen.